Hallo Mariona?
Ja, hallo der Vito.
Nach, ich weiß nicht wie lange, anderthalb Jahren oder so, habe ich wieder Gelegenheit, dich zu interviewen. Wir sind hier auf Gomera. Du bist hier für ein paar Tage. Ich habe auch früher schon mal mitbekommen, dass du hier auf Gomera warst. Was verbindet dich hier mit Gomera oder was zieht dich hier hin?
Ich muss sagen, es ist überhaupt die Kanarenenergie. Es ist nicht unbedingt speziell Gomera. Ich war lange Zeit nur auf Lanzarote, dann La Palma, jetzt Gomera. Ich springe so von Insel zu Insel und mit mir wandert auch die Frauenarbeit von Insel zu Insel. Die ursprünglichen Frauenzeiten, die starteten auf Lanzarote, 5 Jahre lang. Und dann ging es weiter auf La Palma, auch etwa 5 Jahre. Und seit dem letzten Jahr mache ich hier die Frauenarbeit. So webt sich das Netz von Insel zu Insel. Und die Frauen kommen auch von einer zur anderen Insel, um dann an dieser Gruppe teilzunehmen. Das ist schön. Ja, und was mich selber hier verbindet, ist, ich mag diese elementare ursprüngliche Energie, die hier ist. Also alle Elemente sind einfach in einer sehr ursprünglichen Kraft da. Erde, Wasser, Feuer, Luft. Und das ist eine Kraft, die mich nährt. In dieser Intensität, wie ich sie hier spüre. Ich fühle richtig, wie die durch den Körper strömt. Und ich bin hier voller Energie. Ich wach auf und bin durchströmt. Und es ist schön, einfach da zu sein und ja, einen Ort zu haben, wo man sich durchströmen lassen kann. Hat natürlich auch große Kehrseiten hier. Also, wenn die Elementarkräfte so hoch sind, können sie natürlich auch viel Zerstörung anrichten. Und wir sind ja jetzt hier im Valle Gran Rey und da ist viel zerstört worden. Und da spüre ich auch viel Schwere, Schmerz, noch Schock, Trauma von dem Verlust.
Durch aber Feuer diesen Sommer, ne?
Ja, also durch das Feuer in diesem Sommer.
Die es nicht wissen. Ja. Mhm. Ja, Feuer und Wasser sind hier nah beieinander, ne? Also es hat fast bis runter zum Meer gebrannt, ne? Zum Teil.
Ja.
Aber anscheinend ist die Natur darauf eingerichtet. Also es gibt eine ganze Menge Bäume, die sind zwar unten verkohlt, aber die sind schon wieder grün, ne? Also die scheinen das zu überleben. Es scheint nichts richtig Unnatürliches zu sein. Es ist einfach hier im Fluss der Natur.
Ja, und ich denke, es ist einfach die Lebenskraft, die sich immer einen Weg sucht, nach dem Tod wieder aufzuerstehen und neue Blüten zu treiben. Hier sind so viele Palmen verkohlt und trotzdem, das Erste, was die Palmen gemacht haben, war neue Blüten treiben, um das Leben zu mehren. So wirkt die Natur. Ich denke, da können wir uns einiges abschauen, wie die Natur macht, in vielerlei Hinsicht. Also zum einen diesen ständigen Drang nach Leben, Leben will leben, einfach aus sich heraus. Und dann auch, ich würde so sagen, die Hingabe ans Leben. Egal wie das Wetter ist, die Pflanze gibt sich dem hin. Da gibt es keinen Widerstand gegen einen Sturm. Die Pflanze ist dem einfach ausgeliefert und genauso wenig, wie sie sich an was anhaftet. Auch gestern war schönes Wetter, heute will ich auch schönes Wetter. Sie muss es so nehmen, wie es ist. Und diese, aus menschlicher Sicht kann ich jetzt sagen, Hingabe. Die Pflanze denkt sicher nicht von sich, sie gibt sich hin. Aber das, was ich da an Hingabe, an das, was ist, sehe, das kann ich mir von der Pflanze abgucken. Ja.
Ja, es fällt uns als Menschen oder mir zum Beispiel auch nicht immer leicht, je nachdem, nach Stimmung. Zum Beispiel heute habe ich bis jetzt erlebt, war es eher ein chaotischer Tag, eine chaotische Stimmung, da einfach sich einfach dem hinzugeben, sondern kommt direkt der Kopf und sagt, ah, warum muss das denn gerade heute so sein und wäre es doch so, wie es gestern war oder
ja, genau. Das ist immer die Herausforderung im Leben.
Wie gehst du damit um?
Ja, sehe ich auch für mich als Herausforderung. Also ich bin jetzt hier nur ein paar Tage zu Urlaub und es regnet die meiste Zeit und ich habe mir das anders vorgestellt. Ich habe mir viel Sonnenschein und Wärmetanken vorgestellt und zuerst war ich enttäuscht und dann dachte ich, okay, es ist jetzt wie es ist. Ich kann eh nichts dran ändern, ich tue besser dran, mich da keinen Widerstand in mir aufzubauen, es einfach zu nehmen, wie es ist. Und dann konnte ich den Regen auch schön finden. Ich hatte meine Regenjacke an und bin im Regen rumgelaufen und dachte ich, Regen hat auch was Schönes. Wie die Pflanzen hier grünen und aufatmen und alles sich freut. Also ist ja auch ein Segen. Hier sowieso ist ein großer Segen. Und dann mich daran anzuschließen, zu merken, oh, es löst Freude aus. Kann mich auch mit freuen, auch wenn ich mir was anderes gewünscht habe.
Ja, das ist das Problem, würde ich fast sagen, mit Vorstellungen. Ne? Das Vorstellungen sind eben nur Vorstellungen. Es kommt oft ganz anders, ne? Oder meistens.
Ja, ja, das ist halt diese Kunst, die Kunst, ein Leben in Hingabe zu leben, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Und trotzdem, ich denke, auch die Balance zu halten zu einer Ausrichtung. Also, ich habe ja auch eine Ausrichtung oder eine Vision oder eine Lebensaufgabe, die ich fühle, Dinge, die ich verwirklichen möchte. Und da, finde ich, gibt es so die Herausforderung, die Balance zwischen männlicher und weiblicher Energie. Die weibliche Energie, die die Dinge nimmt, wie sie sind, und sich hinzugeben dem, wie es ist. Und die männliche, die einen Fokus hält, eine Ausrichtung hält und darin auch nicht verloren geht und auch eine Kraft von Veränderung schafft. Also ich denke, wenn ich nur auf der weiblichen Seite bin, immer nur die Dinge annehme und immer nur mich dem hingebe, wie es ist, so wie die Welt jetzt ist, finde ich, ist sie veränderungswürdig und ich möchte sie nicht einfach nur nehmen, wie sie ist, weil sie ist auch das Ergebnis eines geschichtlichen Prozesses und ich würde sagen, einer Sackgasse, in die wir geraten sind. Und es ist Zeit, dass diese patriarchale Ära jetzt eine Wendung kriegt und eine weibliche Energie in unserer Kultur sich mehr manifestiert, spürbar wird. Und damit es geschehen kann, ist es so ein Koan oder sowas, ja, ein Paradox eigentlich, die weibliche Energie ist, die sich hingibt. Und trotzdem braucht es schon eine männliche Energie, um das zu verwirklichen, also eine Ausrichtung, einen Fokus zu setzen, dass unsere Kultur eine größere Balance zwischen männlich und weiblich erhält. Verstehst du, wie ich meine?
Ich verstehe, was du meinst. Ich kann es gut nachvollziehen. Praktisch ist es so, dass man, dass eben auch Hingabe für die Ausrichtung da ist. Ne?
Also, ja, so kann man es auch sehen.
Zum Beispiel, ich bin eben ganz auf Jetzt-TV ausgerichtet. Es ist mein Baby. Das ist das, was ich gerne mache, was mir im Moment am wichtigsten ist. Und irgendwie ist es eigentlich selbstverständlich, dass es im Mittelpunkt steht. Das ist einfach überhaupt nicht in Frage gestellt. Und diese Ausrichtung da drauf, der gebe ich mich irgendwo hin. Mehr brauche ich eigentlich nicht zu machen. Und dann passiert das.
Ja.
Und so ähnlich stelle ich das vor. Du hast eine bisschen andere Ausrichtung, aber auch eine sehr starke Ausrichtung, die dir sehr wichtig ist und mit der du an die Öffentlichkeit gehst. Und ja.
Ich denke, wenn ein Mensch mit seiner Seelenaufgabe, wieso er hierher gekommen ist, jetzt in dieses Leben, zu dieser Zeit, wenn er damit d'accord ist und im Lot, im Einklang, das spürt, dann braucht es eben nur die Kraft der Hingabe. Dann wirkt das Leben von selbst, dass sich diese Aufgabe erfüllt. Aber viele Menschen spüren diesen Ruf ihrer Seelenaufgabe ja gar nicht mehr. Also da hat sich so viel überlagert an Erziehung und Verziehung und dass viele Menschen ja ganz verwirrt sind und orientierungslos und schon wissen, spüren im jetzigen System, fühlen sie sich nicht zu Hause und spüren, da will doch was anderes sein, aber was ist denn mein Platz? Und ich denke, da geht es darum, ja, da einen Weg zu finden, diesen Zugang zu dem, ja, was sich durch uns erfüllen will, zu der Gabe, die wir in die Welt bringen, das wieder freizulegen. Dann fließt das Leben leicht. Dann ist es wie, das Leben wartet nur darauf, dass wir uns in unserer Gabe, die wir mitbringen, verschenken, in unseren Beitrag liefern. Und da wirkt alles dann mit, wenn wir da auf der richtigen Spur sind. Ja.
Wobei die Menschen ja sehr unterschiedlich sind. Ne? Also was für den einen kann es vielleicht einfach Aufgabe ihn jetzt, sagen wir mal in Anführungsstrichen, sein, einfach nur zu sein, wie er ist, ohne groß nach außen zu gehen. Oder
ja.
Und für den anderen ist es also eben anders. Ne?
Ja.
Das kann ganz unterschiedlich sein.
Ganz unterschiedlich kann das sein. Und alle Puzzleteile wirken irgendwo zusammen.
Ja. Ich finde das eine kleine Gefahr, wenn man so von Seelenaufgabe spricht oder sowas, dass man was weckt, eine Vorstellung, auch wenn Menschen wecken kann, an was Bestimmtes Großes oder auf jeden Fall als groß Empfundenes, was vielleicht für manche Menschen gar nicht so stimmig ist, sondern die wirken wirklich im Kleinen, obwohl das dann gar nicht klein ist, weil das ist ja das Leben selber. Ne?
Ja, ich wollte es auch nicht wecken, die Vorstellung, dass es ein großes Projekt sein muss oder so. Das also, für manche ist es ein erfülltes Liebesleben, sage ich, Familienleben zum Beispiel zu führen.
Ja.
Und darum geht es dann.
Mhm.
Also ich glaube, da, wo der Mensch drin glücklich wird, wo er drin Freude empfindet, das ist die Spur. Da, wo die Dinge leicht gehen, wo sein Herz sich öffnet darin, das ist der Platz. Und das muss jeder für sich selber rausfinden.
Wo er merkt, dass er dann auch zufrieden damit ist, ne?
Ja, wo er merkt, da fließt die Energie, da fällt es ihm leicht zu sein. Und entsteht eine Herzensfreude dabei. So, also ich merke, da wo ich die Herzensfreude in mir spüre, dann merke ich, bin ich genau am richtigen Platz, mache genau die richtige Sache.
Siehst du eine Veränderung im Moment? Also passiert da wirklich was? Wird das Weibliche mehr gelebt?
Also, ich sehe Veränderungen in vielen Frauen. Ich merke, also nehme das durchaus wahr, dass sich Frauen mehr auf ihre weibliche Kraft besinnen. Wenn man jetzt das so prozentual sieht, ist es noch ein kleinerer Teil, aber dieser Teil wächst. Allein die Frauen, jetzt, die beim Frauenkongress da waren, sind Frauen, die entweder den Ruf in sich spüren, dem Weiblichen sich mehr Raum zu geben, oder das schon tun und sich freuen, sich mit anderen Frauen darin zu verbinden. Und ja, ich würde sagen, da ist eine neue Welle der Frauenbewegung in Gang, die eine verinnerlichte Bewegung ist. Also wo es erstmal darum geht, die Weiblichkeit im eigenen Inneren wieder zu entdecken und ihr Raum zu geben. Weil das ist ja auch in vielen Frauen verschütt gegangen. Viele Frauen leben eher nach männlichen Maßstäben und männlichen Strukturen. Und die Weiblichkeit ist in vielen Frauen so verborgen und auch so verletzt. Und oft durch sie selbst verletzt, gar nicht mal von außen. Frauen verletzen ihre Weiblichkeit so oft selbst, ohne es zu merken.
Indem sie nicht leben, oder?
Indem sie zum Beispiel hart gegenüber sich selber sind, indem sie von sich was fordern, was über ihre Grenzen geht, was sie hart macht, indem sie der eigenen Intuition nicht folgen, der eigenen tieferen Herzenssehnsucht nicht folgen. Ja, indem sie eher im Machen sich verlieren, als auch die Qualitäten des Seins und der Hingabe in sich zu erspüren. Es gibt so viele Varianten. Und ich sehe es in vielen Frauen, man sieht es auch in den Gesichtern, wenn die Gesichter der Frauen so hart geworden sind oder die Frau eigentlich nicht mehr so leuchtet in ihrer Weiblichkeit. Da ist was schiefgegangen. Ich wünsche mir, dass die Frauen in ihrer Weiblichkeit leuchten können. Das ist wie eine Blume. Unsere Welt ohne Blumen ist, da fehlt ein Stück Schönheit. Und so empfinde ich das, wenn wir Menschen nicht mehr leuchten, für Männer gilt es auch, aber Frauen in ihrer Weiblichkeit haben irgendwie noch eine andere Leuchtkraft, die Welt einfach schöner macht.
Wie würdest du die Leuchtkraft von Männern bezeichnen, beschreiben?
Ich würde sagen, es ist mehr so die Kraft von Klarheit und Präsenz. Licht, Licht, Klarheit, Präsenz, Bewusstsein. Und bei Frauen ist es mehr dieser Duft des sinnlichen, weiblichen, von Weichheit, von Fließen. So ungefähr würde ich es beschreiben.
Kannst du was dazu sagen, wie die Männer darauf reagieren, dass Frauen so mehr zu sich und zur Fraulichkeit finden?
Ich würde sagen, Frauen werden um einiges attraktiver. Ich glaube, das erfreut das Männerherz genauso wie die Frau selbst. Die Frau, die in ihrer weiblichen Kraft ruht, ruht. Ja, also die Frau ruht mehr in sich. Ist tiefer angebunden mit ihrer innersten Kraft aus dem Schoßraum auch und verbunden mit ihrem Herzen und ihrer Liebesfähigkeit. Also die Kraft der Liebe gehört auch ganz stark zur Weiblichkeit, die in sich zu spüren und verströmen zu können. Und Liebe ist doch immer anziehend. Also jeder sehnt sich nach Liebe. Und eine Frau, die Liebe ausstrahlt, da will man doch hin, oder?
Eigentlich ja.
Ja.
Liebe kann aber so eine bewusst liebevolle Ausstrahlung kann auch vorsichtig machen.
Ja, okay, ich glaube, das gibt noch so manche Ängste im Mann vor. Ich würde es mal so sagen, ist ja auch viel drüber geschrieben worden, die übergroße Mutter oder die femme fatale, die ihn verschlingt, wo der Mann seine eigene Männlichkeit nicht mehr so wirklich spüren kann. Also diese Angst, die eigene Freiheit zu verlieren und zu verschwinden im großen Weiblichen. So, das kann ich immer wieder so wahrnehmen, dass das manche Männer so in sich tragen. Sprichst du das an?
Für mich kann ich sagen, richtig wohl fühle ich mich mit einer Frau, wenn ich mich einfach 100% akzeptiert fühle.
Ja.
Wenn das irgendwie keine Frage mehr ist. Und wenn es auch nicht so dauernd wechselt, jetzt bin ich akzeptiert und gleich schon wieder nicht oder so.
Ja.
Wenn ich so ein Grundgefühl habe von, ja, die Frau ist mir wirklich total positiv gesinnt,
ja.
Dann kann ich relaxen und da dann kann ich spielerisch sein und dann kann was entstehen und dann macht es total Spaß.
Ja, und ich glaube, das bedingt sich doch. Also je mehr eine Frau bei sich ankommt und sich selbst auch angenommen hat in ihren Facetten, umso mehr kann sie den anderen ja sein lassen und auch den anderen in seinen Facetten akzeptieren. Und umgekehrt, denke ich, gilt es ganz genauso. Je mehr der Mann in sich gegründet ist und sich in all seiner Bandbreite annehmen kann, so mehr wird er auch der Frau den Freiraum geben können und sie so zu nehmen, wie sie ist. Also je mehr wir voneinander was wollen oder unsere Bedürftigkeit aneinander richten, sondern es aus einer eigenen Quelle heraus finden, umso freier können wir den anderen sein lassen. Und ich glaube, das ist so, dass die falsche Route in vielen Beziehungen, dass man zu viel voneinander will und die Bedürfnisse zu sehr aneinander richtet und vom anderen erfüllt haben will und eben den anderen nicht so sein lassen kann, weil es ja gerade nicht den eigenen Bedürfnissen oder Vorstellungen entspricht. Aber je mehr die Frau in sich gegründet ist und der Mann in sich, desto mehr ist ja eigentlich ich würde sagen, auch Liebe. Erst wird dann so richtig Liebe möglich zwischen den beiden. Weil jeder aus der eigenen Quelle schöpfen kann.
Manchmal ist es ja auch so, dass man eigentlich den anderen wirklich so gerne so sein lassen möchte. Aber durch Nähe und durch intime Nähe werden ja auch schon mal Sachen an die Oberfläche getrieben irgendwie, denen man sich vielleicht sonst gar nicht bewusst ist. Also
ja.
Ängste und erlebst du das auch so und wie gehst du damit um oder was empfiehlst du den Menschen, wie damit umzugehen?
Erlebe ich das auch so? Ja, ich erlebe das auch so. Und das ist herausfordernd in Beziehungen, aber ich glaube, es ist gleichzeitig auch eine Chance für Wachstum. Und die Herausforderung besteht darin, das, was da hochkommt dann an Ängsten oder was auch immer, Anteilen, die man vorher noch nicht gesehen hat bei sich, die ganz zu sich zu nehmen und die für sich anzuschauen und da in Bewusstsein reinzugehen, zu schauen, aha, was ist es, wie fühlt sich das an? Und wenn mir das gelingt, die Dinge so zu umarmen und mit meiner Präsenz drin zu sein, zu durchfühlen, dann fängt schon von selbst die Wandlung an. Dann lauern sozusagen die Ungeheuer nicht mehr im Untergrund, sondern ja, einer nach dem anderen darf an die Oberfläche kommen und Ja, und macht mich selbst ein Stück freier und ganzer. Also, die Gefahr ist halt in Beziehungen, dass man das dann so schnell auf den anderen projiziert. So, weil du das und das bin ich so und so.
Löst das bei mir das und das aus und das will ich nicht. Und
ja, genau. Und ja, da geht es darum, immer wieder so zu sich zurückzukommen. Und was ich an der Stelle auch sehr unterstützend finde, ist, wenn die Frau einen Frauenkreis hat, der Mann einen Männerkreis, wo man sich auch gemeinsam die Themen anschauen kann und Unterstützung finden kann. Also manchmal ist man selber so arg drin gefangen, dass man es nicht mehr sehen kann, dass man einfach da noch zu sehr unbewusst ist und blinde Flecken hat und sich zu sehr identifiziert hat. Also ich kenne das auch. Dann helfen mir die Schwestern oder die Freundinnen an der Seite zu sehen, aha, das ist jetzt das Thema, das hat mit dem anderen gar nichts zu tun oder nur insofern, dass ich mir den gewählt habe, um das in mir anzuschauen.
Manchmal ist es aber auch dann eine rein praktische Sache, dass man also zum Beispiel in dem Moment, wo sowas da ist, Freiraum für sich braucht, also wo man sich zurückziehen kann. Ne?
Was ja.
Je nachdem, wie eng man mit jemandem zusammen ist, kann das ja auch schon mal schwierig sein. Aber da ist es dann einfach nötig.
Ja, würde ich schon sagen. Dass es wichtig ist, sich dann immer wieder auf Freiraum zu nehmen. Nicht, um sich vom Partner abzugrenzen, sondern um selber in sich klar zu werden. Und wieder bereit zu sein, dem anderen zu begegnen. Ja. Ja, und dann gibt es ja auch noch die kollektive Ebene zwischen Mann und Frau. Und um mal so auf den Frauen-Männer-Kongress zu sprechen zu kommen.
Ja, gerne.
Wir haben bei dem Frauen-Männer-Kongress, das Herzstück davon war ja ein Versöhnungsritual. Und was mir da am Herzen lag und liegt weiterhin, ist, dass es auf einer kollektiven Ebene zwischen Mann und Frau eine Versöhnung stattfinden kann. Und damit es stattfinden kann, braucht es erstmal ein Bewusstsein darin, was liegt überhaupt im Argen zwischen Mann und Frau auf der Kollektivebene. Und ich finde es insofern wichtig, weil so vieles ja in unsere Beziehungen reinspielt, was jetzt gar nicht mit uns persönlich zu tun hat, sondern mit dem, dass ich als Frau auch Teil des weiblichen Kollektivs bin und der Mann Teil des männlichen. Und wir so, wie wir jetzt sind, auch geworden sind im Laufe der Geschichte. Und wir Teil sind dessen. Und darum braucht es für mich immer wieder auch diesen größeren Blick, das zu sehen. Was sind die Strukturen und Muster, in denen wir noch gefangen sind, oft gar nicht bewusst sind. Und uns Schritt für Schritt daraus zu lösen. Und es gibt ja bei den Frauen einen weiblichen Schmerzkörper, bei den Männern den männlichen Schmerzkörper. Und dafür war das Versöhnungsritual ein Rahmen beim Frauen-Männer-Kongress, wo es Raum gab, dass der an die Oberfläche kommt, dass wir spüren können, wo ist denn da Schmerz? Wo fühle ich Schmerz? Wo fühle ich als Frau Schmerz in Bezug auf die Männer? Wo fühle ich mich verletzt? Und umgekehrt, wo habe ich selbst den anderen verletzt? Und zwar persönlich gesehen, als auch kollektiv, ich als Teil der Frauen. Und dann umgekehrt. Und dem sind wir beide zunächst getrennt auf die Spur gegangen. Also die Männer haben sich unter sich versammelt, die Frauen unter sich. Und sind diesen zwei Fragen nachgegangen. Wo fühle ich mich im Schmerz? Und wo habe ich selbst Schmerz zugefügt? Und interessant war auf der Frauenseite, dass die meisten Frauen identifizieren sich ja eher kollektiv mit Opfersein. So, ich, Frau der Geschichte, bin vom Mann kollektiv verletzt worden, meistens in der Sexualität. Und als ich die Frage dann gestellt habe, hast du Schmerz zugefügt dem Mann? Dann war bei einigen Frauen ist man so, habe ich auch Schmerz zugefügt? Da kam erstmal so nichts oder Fragezeichen. Und was dann ganz spannend war, ist, dass ein Bewusstseinsprozess in Gang gekommen ist, durch das Feld, was wir da kreiert haben. wo mir hinterher ganz viele Frauen gesagt haben, du, mir ist bei dem Kongress erstmal klar geworden, wo ich dem Mann Schmerz zufüge. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte immer so, ja, ich bin das Opfer der Beziehung gewesen und der blöde Mann hat nicht das gemacht, was ich mir eigentlich gewünscht hätte. Und sah noch die Schuld bei ihm und plötzlich geht so ein Licht auf. Aha, das war mein Beitrag. Da habe ich Schmerzen
Kannst
zugefügt.
Kannst du ein Beispiel?
Ein Beispiel, ja. Also, ich glaube, bei Frauen ist es, da, wo die Frauen den Männern am meisten Schmerz zufügen, würde ich sagen, ist der Entzug. Sich zu entziehen. Das kann ganz subtil sein. Sich zu entziehen im Herz, also die Liebe zu entziehen, oder sich zu entziehen in der Sexualität, den Schoß zu verschließen und den Mann nicht mehr wirklich ankommen zu lassen. Das kann schon so sein, dass es kann sein, dass die beiden trotzdem noch sexuell zusammen sind, aber nicht mehr dieses tiefe Ankommen beieinander entsteht, weil die Frau subtil zugemacht hat und noch so tut, als ob sie offen ist. Und sie zum Beispiel sich immer noch sexuell verbinden, aber eigentlich schon längst zu. Und beide haben das Gefühl, irgendwas fehlt.
Es war mal anders.
Es war mal anders, ja. Wir kommen nicht mehr so tief beieinander an. Und ich denke, das ist das, wo die Frau Täterin ist. Wo sie beschließt, nö, aus irgendeinem eigenen Schmerz heraus, ich mach zu, da kommt niemand mehr an mich ran. Und das wiederum ist ja auch Schmerz auf Seiten des Mannes. Also wenn man gegen eine Wand läuft oder anklopft und da wird nicht geöffnet, das ist doch schmerzhaft. Ja, und da ist bei vielen Frauen ein Licht aufgegangen. Und ich dachte, oh toll. Also dieses Versöhnungsritual, also auf beiden Seiten, es sind da Bewusstseinsprozesse in Gang gekommen, wo gesehen wurde, wie füge ich Schmerz zu. Und auch schon eintrat, zu fühlen, was ich zugefügt habe, den Schmerz selbst zu fühlen und sagen zu können, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Und wir saßen dann uns gegenüber, auf der einen Seite die Frauen, auf der anderen Seite die Männer. Und jeweils eine Frau, ein Mann konnten aufstehen und stellvertretend für die Frauen, für die Männer sprechen. Das heißt, manchmal war es stellvertretend für manche, weil die das auch so fühlten. Manchmal war es auch eine persönliche Geschichte. Und es ist richtig eine Lawine losgegangen. Also es war richtig spürbar durch diesen Kanal, der da geöffnet war, durch dieses Feld. Es wollte so viel Schmerz erlöst werden, auf beiden Seiten. Einer nach dem anderen kam vor und hat ausgedrückt, es tut mir leid, dass ich meine, dass ich dich, also ich spreche jetzt mal als Mann, es tut mir leid, dass ich dich, Frau, im Wochenbett verlassen habe und mit einer anderen Frau gegangen bist, weil du für mich nicht mehr attraktiv warst. Das hat ein Mann zum Beispiel gespürt, was für einen Schmerz er der Frau zugefügt hat in dem Moment. Und hat es zu sich genommen und hat es einfach als, es tut mir leid, ausgedrückt. Und in dem Moment passiert ja auch schon Heilung. Es kann sich was erlösen. Oh, also das war sehr, sehr, sehr berührend, sehr dicht, sehr konzentriert. Man spürt es richtig, wie viel da im Untergrund wartet darauf, erlöst zu werden und in der Versöhnung zu gelangen. Und wir werden das weitermachen. Also wir haben das Gefühl, da will sich Schicht um Schicht und immer weiter Dinge erlösen, bis wir einfach auch sagen können, so kollektiv gesehen, wir sind jetzt so weit. Wir haben das Erbe, was wir da mit uns tragen, die Last der Vergangenheit erlöst. Und wir können eine neue Zeit starten. So, das ist meine Vision, dass wir so weit kommen.
Das machen ja erstmal nur die Menschen, die daran beteiligt sind, direkt. Aber das hat irgendwie eine größere Wirkung.
Ja.
Oder wie siehst du das?
Ja, das sehe ich durchaus so. Ich sehe das wie ein Akupunkturpunkt ins morphogenetische Feld von uns Menschen. Vielleicht ist es erstmal das morphogenetische Feld in Deutschland. Ich denke, es macht auch die Menge der Menschen aus, die daran teilnahmen. Und jetzt waren es 110 Menschen etwa. Und aber allein das ist schon, macht schon was aus. Es ist wie eine homöopathische Dosis, eine Information, die jetzt im kollektiven Feld drin ist. Und wir haben viele Rückmeldungen bekommen von den Menschen, die da waren. Und viele Paare sagen uns, wir haben schon einige Paarseminare mitgemacht, aber das, was wir da erlebt haben, das hat hier wirklich nachhaltig bei uns was gedreht. Also wir begegnen uns seitdem anders. Da hat sich was erlöst. Das finde ich schon bemerkenswert. Also dass durch so eine Kollektivarbeit sich individuell in der Beziehung was verändert. Und viele haben so ausgedrückt, sie hatten das Gefühl, sie sind Teil von was Großem. Von was Großem, was passiert. Ja? Also das war das Gefühl, wir tun das nicht nur für uns, wir tun das für viele mit. Und das ist ein Anfang, das ist erst der Anfang. Und wir sind Teil dieses Anfangs und werden im nächsten Jahr weitermachen. Ich bin mir sicher, es kommen sehr viel mehr Menschen und Jahr zu Jahr wird es größer werden. Und ich habe so dieses Bild wie dieses Versöhnungsritual, wie wir es kreiert haben. Es hat einen guten, starken Aufbau, eine gute Struktur. Und es könnte sowas sein wie etwas, was sich, was eine Tradition kriegt und ein Ritual ist, was wirksam ist und was an vielen Orten auch durchgeführt werden kann. Weil ich das Gefühl habe, es ist einfach auch ein Puls der Zeit. Es ist die Zeit, da wir uns befrieden sollten und müssen.
Kannst du es nochmal beschreiben? Also es fängt praktisch an, die Frauen untereinander in der Frauengruppe und die Männer.
Genau, sich erstmal klar zu werden, wo bin ich noch im Schmerz und wo habe ich Schmerz zugefügt. Dann war der erste Teil des Rituals ein Feuerritual. Und wir sind aus diesen getrennten Räumen am Feuer zusammengekommen. Und da ging es darum, den Schmerz, den ich noch in mir fühle, ins Feuer zu geben und zu verabschieden. Ihn loszulassen, also mein Verhaftetsein an, ich bin das Opfer und mir wurde was Zugefügtes loszulassen. Das war der erste Teil des Rituals. Und der zweite ist, dass wir dann im Raum gegenüber saßen, Frauen und Männer, und jeweils eine Frau, ein Mann sprechen konnten zum Kollektiv des anderen. Und da ging es darum, diesen Part zu sprechen, wo habe ich Schmerz zugefügt? Und es wird einfach gehört und mitgefühlt. Und zum Schluss dieses Rituals stehen Frauen und Männer auf und bedanken sich beieinander und sprechen, so, wir haben euch gehört, wir nehmen euer Bedauern an und wir bedanken uns. Und dann kommt eine Verbeugung. Das heißt, die Männer haben sich als Ganzes bei den Frauen verbeugt und umgekehrt. Und das ist eine ganz einfache Geste, aber hat eine tiefe Wirkung. Also dieser Moment, wo wir Frauen da standen und die Männer sich vor uns verbeugt haben, boah, man muss sich jetzt noch durchatmen und kriegt Tränen in den Augen. Es war spürbar, dass das so eine ganz tiefe Schicht anspricht, eben diese Kollektivschicht. Und dann umgekehrt war für mich genauso berührend, mich vor den Männern zu verbeugen. Das ist echt tiefste Heilungsarbeit pur. Und ja, eben, weil es auch nicht individuell ist. Ich habe mit den Menschen, die da waren, keine individuelle persönliche Beziehung, Geschichte gehabt. Und ich bin mir sicher, dass durch so eine Kollektivarbeit persönliche Beziehungen so viel leichter werden. Ja, weil wir schleppen so viel unbewusst mit uns rum und es wirkt so subtil mit rein, ohne dass wir es merken. Und wenn dieses ganze unterbewusste Paket hier durchlichtet wird und auch erlöst wird, dann begegnen wir uns immer mehr hier und jetzt. Hier und jetzt. Nur hier und jetzt.
Bezüglich Schmerzen zwischen Männern und Frauen würde ich gerne einen Punkt ansprechen. Das meine ich, ist mir aufgefallen und habe ich so erlebt, dass Frauen von Natur aus wählerischer sind. Also, ja. Es passiert viel öfters, dass ein Mann ein Nein kriegt von einer Frau als umgekehrt. Ist meine Erfahrung oder meine ich auch insgesamt zu sehen, weil Frauen einfach wählerischer sind. Ist einfach von der Natur so eingerichtet. Und dass dadurch schon, ja, also ich habe es dann, ich empfinde Ablehnung oder Nein das schon als Schmerz auch von einer Frau.
Aha.
Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob das, ob es wirklich allgemein so ist oder, aber irgendwie ist das mein Gefühl. Ne?
Und was ist da für eine Frage?
Ja, weil du sagst, Schmerz auflösen zwischen Männern und Frauen. Ich wollte einfach darauf hinweisen, kann es sein, dass da ein Teil des Schmerzes irgendwie eine Art natürlichen Ursprungs hat? Nämlich einfach, dass die Menschen biologisch angelegt sind.
Also in dem Fall ist glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich würde mich eher fragen, warum löst mir das Schmerz aus, wenn ich abgelehnt werde? Also ich glaube, da tragen wir ganz viel an Kindheitsverletzungen in uns noch herum, dass eine Ablehnung Schmerz erzeugt.
Na, das finde ich wieder was ganz Natürliches, ist Ablehnung Schmerz erzeugt.
Finde ich nicht unbedingt. Man könnte auch ganz neutral reagieren und sagen, okay, das passt da auf der anderen Seite nicht und kann das so nehmen, ganz neutral.
Aha.
Also genauso wie jetzt zum Beispiel, gibt es ein Beispiel? Ich möchte jemand zu was einladen und mache einen Kaffee, meinetwegen. Ich mache einen Kaffee für den Gast, der dann kommt und fragt, willst du einen Kaffee? Ich habe Kaffee gemacht. Und er sagt, nee, du, ich trinke gar keinen Kaffee. Ich würde mich eher über einen Tee freuen. Also dann muss ich mich ja nicht abgelehnt fühlen, weil ich voller Freude diesen Kaffee gekocht habe für den Gast. Sondern es ist ganz neutral, okay, der möchte ja keinen Kaffee, der möchte lieber Tee.
Das ist ja auf einer, ich finde, einer sehr oberflächlichen Ebene. Ich meine, also das ist was ganz Natürliches, klar.
Ja.
Ja, aber in jemanden mal verliebt zu sein oder wirklich den starken Wunsch zu haben, mit jemandem zusammen zu sein und von dem dann abgelehnt zu werden und das vielleicht schon öfters in seinem Leben erlebt zu haben oder vielleicht sogar richtig oft, finde ich schon ein bisschen was anderes.
Ja, okay,
ne?
Das ist jetzt nochmal eine andere Ebene, wenn du sagst, mit verliebt sein.
Ja.
Das war jetzt nicht so klar, dass du das meintest, weil Ablehnung und Anziehung gibt es immer zwischen Menschen.
Also, ja.
Die, die das Interview sehen, werden mich vielleicht auch ablehnen. Ha. Es ist immer so, dass man alle Reaktionen
hat. Die brauchen ja dann nicht zu gucken. Ne? Das ist ja ganz einfach. Das wird doch bei dir keinen Schmerz auslösen, was du wahrscheinlich gar nicht mitbekommen.
Nee, eben, aber das meine ich ja. Da kann ich ja ganz neutral sein und sagen, okay, der eine mag es, der andere mag es nicht. So sind wir. Aufs eine haben wir Resonanz, aufs andere nicht. Oder sogar Ablehnung, aus welchen Gründen auch immer. Und es ist okay. Also es sind einfach Erwiderungsformen von uns Menschen.
Mhm.
Okay, aber jetzt natürlich, wenn man verliebt ist, dann, ja, dann gibt es ja schon also mehr. Also man wünscht sich was vom anderen, er möchte ja auch geliebt werden.
Und ja, und das, ich meine eben, dass sich Männer viel öfters und leichter verlieben als Frauen.
Das glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass Männer sich leichter verlieben als Frauen.
Meine Erfahrung ist, Männer sind nicht so wählerisch. Männer können mit viel mehr Frauen zusammen sein, als Frauen mit Männern zusammen sein können.
Mhm, das, ja, da mag was dran sein.
Und das, finde ich, ist von der Natur anscheinend einfach so eingerichtet. Und da mag es natürlich Ausnahmen geben, sowohl bei den Männern als bei den Frauen, das auch, aber so allgemein. Und ja.
Und die Frage ist jetzt...
Ist ein Teil des Schmerzes nicht ganz natürlichen Ursprung? Ne? Wobei man jetzt wieder auch fragen könnte, was ist natürlich und Schmerz und was ist nicht natürlich? Also aller Schmerz, der passiert ist und alle Ablehnung sollte und musste ja irgendwie so passieren, weil das Leben so gespielt hat. Ne?
Mhm. müsste ich jetzt erstmal einen Moment drüber nachdenken. Also was ich merke, was mir wichtig ist, wenn ich habe jetzt gerade überlegt in meinem Leben, wenn Männer auf mich zukommen und sowas äußern, ja, sie haben Interesse an mir oder gar verliebt und wünschen sich mehr, dann finde ich es wichtig als Frau, dass ich dem Mann meinen Respekt entgegenbringe und ihn überhaupt erstmal dafür wertschätze, dass er sich so zeigt, ja, weil es ist ja auch eine Offenbarung, sich darin so zu zeigen, ja,
das macht verletzlich.
Und eine Zurückweisung zu riskieren.
Genau.
Und was ich da mich dann verhalte, wenn ich auf meiner Seite jetzt kein Interesse habe, ist, dass ich ihm zunächst zu verstehen gebe, dass ich ihn dafür wertschätze, dass er sich so offen zeigt. Und dass ich ihn als Mensch nicht ablehne. Ja, also, dass er da mein offenes Herz hat. Und dann aber auch klar sage, und ich habe kein Interesse, mit dir intimer zu werden oder tiefer zu gehen. Aber ich kann das ja in einer Weise sagen, dass sich der andere nicht gleich so abgeschmettert fühlen muss. Ne?
Also. Naja, zu viel Hoffnungen machen ist auch nicht gut.
Ne? Nein, ich meine auch nicht Hoffnungen machen. Ich will nicht Hoffnung machen. Also schon in aller Klarheit zu sagen, dass so weit geht es möglich und so weit nicht. Aber ich kann es in der Weise sagen, dass es nicht irgendwie so verletzend sein muss. Und natürlich wird dann eine Traurigkeit bleiben, wenn der Wunsch, den der andere hat, so sich nicht erfüllen kann. Ja.
Gut. Eine Frauenbewegung hat es ja auch früher schon mal gegeben, ne? Und es ist aber jetzt anders. Ist mehr auch die Innensicht dabei, ja? Stimmt, verstehe ich das so?
Ja, also jetzt sagen so die Frauenbewegung der 70er, da ging es mehr um eine gesellschaftspolitische Arbeit, die Gleichstellung der Frau, die Gleichberechtigung der Frau, die finanzielle Autonomie der Frau, Frauen gleich bezahlt werden wie Männer, sexuelle Freiheit der Frau, also all diese Dinge, mehr auf so einer sozialpolitischen Ebene, was auch total wichtig war, unbedingt, darauf bauen wir jetzt auf. Und ich habe das Gefühl, eben weil das schon so ganz ziemlich viel erreicht ist, also da kann immer noch mehr erreicht werden, aber schon, wir haben da schon einen guten Status erreicht. Dass ich denke, jetzt ist so die Zeit, wo es mehr um eine innerliche Arbeit geht, wo sich die Frau der eigenen weiblichen Seiten wieder mehr bewusst wird und denen mehr Raum gibt, also wo sie austritt aus dem Kämpfen für was, also weil das auf der sozialpolitischen Ebene war oft auch noch mehr ein Kämpfen für was, wo ich nicht sagen will, dass Kampf schlecht ist. Aber es ist jetzt nicht was, was die Frau in ihrer weiblichen Kraft stärkt. Es ist eher, dass sie die männlichen Seiten in sich hervorgekehrt hat darin. Und jetzt geht es darum, dass wir Frauen auch wieder unsere weiblichen Qualitäten ehren und schätzen lernen und Verbindungen zu ihnen aufbauen und es nicht als Schwäche sehen, unsere weibliche Kraft. Und dass wir aus der heraus beginnen, unsere Kultur mit weiter zu formen, mit zu gebären, aber eher durch sowas, durch das, dass wir was verkörpern, mehr und mehr verkörpern, dass wir mehr und mehr das verkörpern, was wir in der Welt sehen möchten. Verstehst du, das geht nicht mehr so darum, im Außen Strukturen zu verändern, sondern sie verändern sich dadurch, indem ich mich verändere und das verkörpere, was ich sein möchte oder was ich sehen möchte. Das hat der Mahatma Gandhi schon gesagt, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Und ich sehe das für diesen Wunsch, mehr Weiblichkeit in unsere Strukturen zu bringen. Da geht es genau darum. Also, dass wir das mehr und mehr verkörpern, weil wir können nicht im Außen was kreieren, was wir selbst nicht sind. Und das gibt noch eine jede Menge Arbeit, dahin zu kommen, dass Frauen es wirklich ganz verkörpern können.
Kannst du mal was sagen über Meditation oder nach innen gehen oder sich selbst sein, unabhängig vom männlichen oder weiblichen. Also, weil das ist ja was, was jetzt in der Spiritualität oder was Spiritualität ausmacht. Und das passiert ja auch und ist auch Teil eben dessen, was du vertrittst, glaube ich, ne?
Ja. Also es hat viel mit Verbindung mit der eigenen Quelle zu tun. Und für Frauen ist die spirituelle Kraft mehr die Kraft, die aus der Erde durch uns durchströmt. Ja, die Frau nimmt Energie auf durch die Füße aus der Erde, nimmt sie auf in ihren Schoß und in ihr Herz. Die strömt nach oben, ne? Das ist die weibliche Energie. Die männliche Energie ist eher die, die wir oben durchs Kronenchakra empfangen, die nach unten zur Erde strömt. Und in vielen Meditationsrichtungen geht es ja mehr darum, diese Energie zu stärken. Also wo wir uns oben öffnen und meinetwegen zum Beispiel Licht visualisieren, was durch uns durchfließt. Das ist gut und wichtig, aber diese andere Seite ist genauso wichtig, uns von der Erdenergie durchströmen zu lassen, uns mit der Erde zu verbinden. Und daraus, je mehr Frauen es tun, desto mehr schöpfen wir, also wecken wir diese Verbindung in uns wieder auf. Und das ist die Kraft, die Frauen nährt. Also die Verbindung zur Mutter Erde, das ist eine weibliche Spiritualität. Die ist, auch die ist in unseren patriarchalen Religionen ziemlich untergegangen. Oder ja, wurde eher kleiner angesiedelt. Und da geht es für mich darum, das auch wieder mehr ins Leben zu holen. Es auch gemeinsam zu zelebrieren. Also wir haben zum Beispiel im Frauenkongress haben wir sehr viele Rituale gemacht, uns mit der Erdenergie zu verbinden und die wirklich zu spüren, die durch uns durchfließen zu lassen. Und das weckt die Lebenskraft der Frau. Das weckt die Shakti in ihr auf. Da kommt auch wieder so, habe ich es wieder auf dem Leuchten, da entsteht das Leuchten in der Frau. Es ist nicht nur aus sich heraus, dieses Leuchten in der Weiblichkeit kommt auch durch diese tiefe Anbindung zur Erdkraft. Zur großen Mutter kann man auch sagen. Die allgegenwärtig ist und die ist das eine Sein, die alles durchströmt. Die ist die Kraft der Liebe pur, die in allem Sein, allen Formen innewohnt. Also, wenn man so sagen will, das Göttliche hat ja so, in sich ist eins und in sich trägt die Aspekte von Liebe und Bewusstsein oder Liebe und Licht. Und Liebe ist eher der weibliche Aspekt und Bewusstsein und Licht das männliche. Und ja, das will ich sagen. Meine Sehnsucht ist mehr, die Liebe in mir zu verwirklichen. Und vielleicht ist es, weil ich eine Frau bin, dass ich mich mehr zur Liebe hin orientiere, als jetzt zum Beispiel zum Licht, jemand, der auf Licht meditiert. Und dennoch ist beides nur die zwei Seiten des großen Einen.
Was ist für dich das Ego?
Das Ego ist für mich die Summe von Gedanken- und Gefühlsstrukturen, die so meine Persönlichkeit ausmachen, mit der ich noch identifiziert bin und aus der heraus Wünsche, Verlangen, Anhaftung, Ablehnung heraus entstehen. Und jenseits des Ego wohnt für mich die Seele, die Teil ist der großen Weltenseele, des einen Seins. Und die kennt keine Anhaftung, die ist und ist schon immer und wird auch immer sein.
Wie spielen Gedanken damit?
Wie spielen Gedanken damit?
Ja, sind Gedanken Teil des Egos oder sind Gedanken neutral oder?
Es kommt drauf an, in was ich ruhe. Also wenn ich ein so meditativer Mensch bin, dass ich in meinem Sein, in meiner Seele ruhe, dann können die Gedanken da auftauchen und ich nehme sie wahr. Und gehen wieder vorbei wie die Wolken am Himmel. Da gibt es keine Anhaftung, weil ich ruhe in der Seele. Ich kann es einfach wahrnehmen und geschehen lassen. dann bin ich nicht im Ego. Und im anderen Zustand, dann bin ich der Gedanke, dann bin ich in den Wolken und habe vergessen, dass das ja Wolken sind, die am Himmel ziehen, und bin da drin. Und da würde ich sagen, da ist dann, bin ich ja in der Ego-Struktur drin.
Da passiert dann Identifikation, ja, damit.
Ja.
Ist Seele und Sein das Gleiche?
Das Gleiche nicht, aber hängen eng zusammen. Je mehr ich ins Sein sinke, desto mehr sinke ich in meine Seele. Je mehr ich in meine Seele sinke, desto mehr werde ich Teil des Seins. Seele, würde ich sagen, ist jede Seele hat so ihre individuelle Musik, ihren Farbklang, ihre individuelle Schönheit, ihre individuellen Bewegungen und ist aber als diese Seele Teil des einen Seins. Ich stelle mir das so vor, dass es wie so eben ein Seinsgrund gibt, wo wir alle Teil sind und das auch wie, könnte sagen, was die Weltenseele ist, und daraus, wie die Wellen aus dem Ozean, kommen die Seelen empor und jede hat eben so ihre ganz einzigartige Blüte und Ausformung.
Praktisch, was die Individualität ausmacht.
Ja, was die Individualität jenseits des Egos ausmacht.
Ja, der einzelnen Formen, der einzelnen Menschen, die aber alles, was aber alles im Sein ist und im Sein passiert.
Genau, ja. Und von selbst, ohne Anstrengung, ohne ein Zutun. Also im Gegenteil, je mehr das Tun und die Anstrengung wegfällt, desto mehr kann die Seele sich zeigen und aufblühen.
Kann man bewusst Identifikation vermeiden?
Bewusst vermeiden. Fällt mir die Geschichte ein von dem Mann, der die Straße entlang geht. Kennst du die? Nee. Geht die Straße entlang und sieht auf der Straße ein Loch und fällt rein. Du merkst, dass du im Loch bist und schaust, wie du langsam wieder rauskommst. Eine zweite Szene. Gehst die Straße lang, siehst das Loch da und denkst, oh, jetzt bin ich reingefallen, und schwupps, bist du schon wieder drin. Zu spät. Aber okay, du gehst wieder raus. Dann die nächste Szene. Gehst die Straße entlang, siehst das Loch. Und diesmal musst du nicht reinfallen, gehst drumherum. Und nächste Szene. Gehst eine andere Straße entlang. Und ich glaube, ich habe noch ein paar Stationen dazwischen vergessen. Aber das ist so ein schönes Bild für Bewusstwertungsprozess. Also je öfters ich was erlebt habe, wo ich ins Loch gefallen bin oder wo ich mich mit was identifiziert habe und da drin gefangen war, je öfter mir das passiert, desto bewusster werde ich, glaube ich. Also desto bewusster kann ich werden, dass an der Stelle die Gefahr ist, dass ich mich identifiziere. Und ich kann da wie so eine Alarmlampe aufstellen. Und ich weiß, wenn ich da wieder hinkomme, ich die Straße entlang gehe, wenn die Situation da ist, wo ich jetzt ganz in der Gefahr bin, dass ich mich jetzt wieder identifiziere mit was. Also, es ist so schrittweise, so erlebe ich das, ein Bewusstwertungsprozess. Von wieder reinfallen, aber schneller rauskommen, zu sehen und gerade noch drumherum laufen, bis dahin, dass man eine andere Straße entlang geht und gar nicht mehr da in der Gefahrenzone läuft. Also insofern bewusst vermeiden, ich denke, es ist ein gradueller Bewusstwertungsprozess, sich aus den Anhaftungen zu lösen. Und es braucht, also ich merke, wenn ich eine Meditationspraxis verfolge und täglich Zeit widme der reinen Meditation, desto mehr schärfe ich mein Bewusstsein. Also ich kann was dafür tun, damit mein Bewusstsein klarer ist, um schneller zu erkennen, wenn ich wieder identifiziert bin. Also je mehr ich mich darin verankere, in der Weite des Seins, so klarer wird es mir auch auffallen, wenn ich wieder rausfalle. Als wenn ich nicht diese Praxis habe, dann bin ich wups, ja in das Wirbel des alltäglichen Geschehens drin.
Wer ist das, der mal bewusster sein kann oder unbewusster oder der mal ins Loch fällt oder mal drum herum geht? Wer ist das? Oder anders gefragt, wer bist du? Also, wie siehst du dich selber? Bist du deine Gedanken, deine Gefühle, deine Wahrnehmung?
Nein, das alles bin ich in dem Sinn nicht. Also die tauchen auf, die habe ich, aber das ist nicht meine essentielle Natur. Stellst du mir echt so eine Satzfrage, ich weiß genau.
Das ist ja eine Frage.
Also, wer bin ich? Das ist das Mysterium. Also, es ist so schwer mit Worten zu beschreiben. Und ich kann diese Frage auch nicht beantworten, wer bin ich? Also, je tiefer ich gehe in dieser Frage, desto mehr kann ich sagen, dass ich alles bin und nichts bin. Aber das sind so Antworten, die hat man schon tausendmal gehört. Die habe ich zwar auch ganz persönlich erfahren als Realität, als Antwort. Aber sagt wiederum auch nichts. Und also am ehesten finde ich für mich noch die Antwort, es ist ein Mysterium und hat eine unergründliche Tiefe, die ich gar nicht erfassen kann, wer ich bin. Als multidimensionales Wesen. Also ich bin auf jeden Fall nicht meine Gedanken, Gefühle, die kommen und gehen. Und es gibt etwas in mir, das ist Teil des ewigen Seins. Das ist Licht, das ist Liebe. Bedingungslos. Und an das will ich mich immer wieder erinnern. Deswegen gehe ich auch immer wieder zu Meistern, die das rund um die Uhr verkörpern. Also ich befinde mich in dem Zustand, dass ich da in dem Bewusstsein eine Zeit lang weilen kann. Ich reine Licht, ein reines Bewusstsein, reine Liebe bin, reines Sein. Und dann auch wieder in meine Identifikation falle. Ja. Und um mich zu erinnern, klar ist es einmal die eigene Praxis und ich suche auch Meister auf, die mir helfen, mich zu erinnern und mich stabiler in einem anderen Bewusstseinszustand zu halten.
Ja, wir haben ja eben schon über den diesjährigen Frauen- und Männerkongress gesprochen. Gibt es schon Pläne, wie das weitergehen soll, was nächstes Jahr passieren soll?
Ja, also das Datum steht fest, der Ort steht fest.
Und
es ist Ende September, 23. bis 26. September ist der Frauenkongress.
Aha.
Und 27. bis 29. September ist der Frauen-Männer-Kongress. Mhm. Wieder im Hof Oberlethe in der Nähe von Oldenburg. Und das Programm sind wir jetzt bereits am Erarbeiten. Also ist noch am Entstehen. Kann man dann auf der Homepage angucken. Also was in jedem Fall beim Frauen-Männer-Kongress wieder dabei ist, ist das Versöhnungsritual. Weil das merken wir, das ist was, das wird sich immer wieder wiederholen. Ist eine, ja, wie eine feste Instanz, die wir da weiterführen wollen. Und beim Frauenkongress sind auch feste Themen, die immer auch mitschwingen werden, ist das Thema Schwesternschaft. Also was heißt es, dieses Netz der Frauensolidarität zu weben? Dann ein Netzwerk der neuen Frauenbewegung weiter zu knüpfen. Also Frauen eine Plattform zu geben, wo sie sich vorstellen können, vernetzen können mit ihren Engagements, ihren Projekten in der Welt, die Teil dieser neuen Frauenbewegung sind. Und dann auch die Bedeutung der Schoßkraft. Für die neue Weiblichkeit. Also das sind so drei Bereiche, die werden in irgendeiner Form weitergehen. Und dann werden wir sehen. Also wir haben zum Beispiel schon die internationalen Großmütter, wenn dir das was sagt, die indigenen Großmütter, haben wir eingeladen. Und die sind am Schauen, ob sie eine schicken können. Das wäre ein großes Geschenk, wenn wir die dabei haben.
Gibt es auch wieder einen Männerkongress? Also das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ja, oder parallel zum Frauenkongress gibt es auch eine Männerzeit. Ja, genau.
Männerzeit,
das geht auch
heißt
weiter.
Es dann.
Ja,
mhm.
Genau.
Und das ist auch in der Nähe dann von
Oberlesen? Das ist in der Nähe von dort, genau. Mhm. Ja, und also dieses Konzept halten wir bei, dass sich Frauen und Männer parallel zur selben Zeit treffen und dann aus den getrennten Räumen zum Frauen-Männer-Kongress dann zusammenkommen.
Ja, schön. Mhm. Und im August gibt es einen Kongress, Erwachendes Bewusstsein, Visionen neuer Lebensweisen, wo du auch dabei sein wirst.
Genau.
In Freudenstadt im Schwarzwald.
Ja.
Da kannst du dann vertreten, die erwachende Weiblichkeit. Ja, da freue ich mich, dass du da dabei bist. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
Ja, bin ich auch gespannt drauf.
Hm. Okay. Gibt es noch was von dir aus, worüber du sprechen möchtest?
Ja, wir haben jetzt ganz schön viel gestreift. Also viel auch Allgemeines. Also zur Spiritualität hast du mich ja gefragt. Na, ich glaube, ist das jetzt wirklich genug gesprochen schon.
Okay, dann vielen Dank.
Ja, Dankeschön.